Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Hug. Sie haben es vielleicht schon gehört. Die Künstlerin Hito Steierl und die Autorin Olivia Wenzel haben die Annahme des Hugo-Ball-Preises der Stadt Pirmasens verweigert. Begründung: Antisemitismus im Werk von Hugo Ball. Dazu Hito Steierl.
Ich habe angeregt, eine Diskussion zu führen über problematische Stellen in Hugo Balls Werk, weil die mir bis dato nicht bekannt waren. Ich glaube, die waren auch einer größeren Öffentlichkeit bislang nicht bekannt. Und zunächst finde ich es erstmal wichtig, dass die Stadt Pirmasens, die Jury und auch meine Mitpreisträgerin Olivia Wenzel ein gemeinsames Vorgehen erfunden haben, um zumindest eine offene Diskussion über diese Fragen führen zu können. Und das halte ich für wichtig und das halte ich auch für neu und hoffentlich wegweisend.
Am 23. Januar gibt es in Pirmasens eine Podiumsdiskussion zum Antisemitismus im Werk von Hugo Ball, dessen Antisemitismus übrigens schon seit den 1990er Jahren bekannt ist. Hito Steierl wird an dieser Diskussion nicht teilnehmen, aber dafür können Sie sie heute Abend in Kultur aktuell im Deutschlandfunk ab 17.35 Uhr hören. Dort spricht sie zum Thema Denken ohne Grenzen. Grenzüberschreitungen sind auch Thema der somalisch-britischen Autorin Warsan Shire. Sie ist im Angelsächsischen schon lange eine Berühmtheit, spätestens seitdem eine Zeile aus ihrem Gedicht Zuhause für einen Aufruf zur Flüchtlingshilfe zitiert wurde. Und nun hat der S. Fischer Verlag den Band Haus, Feuer, Körper vorgelegt. Dichtung, die vom Schicksal der Somalier im Exil handelt. Marie-Louise Knott hat den Band für uns gelesen.
Niemand verlässt sein Zuhause, es sei denn, Zuhause ist das Maul eines Haifischs. Niemand würde sein Zuhause verlassen. Es sei denn, zu Hause jagt dich davon. Niemand setzt seine Kinder in ein Boot. Es sei denn, das Wasser ist sicherer als das Land.
Warsan Shire, die britische Dichterin, schrieb das Gedicht Zuhause im Jahr 2009 in Italien unter dem Eindruck vom Schicksal somalischer Flüchtlinge, die ohne Strom und ohne fließendes Wasser in der längst verfallenen ehemaligen somalischen Botschaft hausten. Ein Junge hatte sich dort in der Nacht zuvor in den Tod gestürzt. Shire selbst, 1988 als Tochter somalischer Flüchtlinge in Kenia geboren, war im Alter von einem Jahr mit ihren Eltern nach London gekommen und wuchs unter Geflüchteten auf. Das war noch vor dem Ausbruch des somalischen Bürgerkriegs. Schon früh begann sie zu schreiben, indem sie notierte, was sie sah und hörte, um Furcht und Schrecken zu bannen. Als Medium wählte sie eine Blogging-Plattform. Zudem hatte sie Glück, denn sie kam sehr früh mit schwarzen Dichterinnen in Kontakt. So erfuhr sie, dass es etwas anderes gibt als den weißen Kanon. Das bestärkte sie in ihrer Absicht, schreibend jenen eine Stimme zu geben, von denen niemand sprach. Migrantinnen und Geflüchteten, deren Schicksal meist ungehört blieb. Nicht von ungefähr also handeln ihre Gedichte von Bulimie und Mädchenbeschneidungen, von Soldaten, die Dörfer überfallen, von Männern, die Frauen vergewaltigen und von Frauen, die davon träumen, ihre Männer umzubringen. Man spürt, der Terror des Bürgerkriegs liegt wie ein Schatten über allen somalischen Familien. Auch im Exil verheert er viele Beziehungen, selbst die zwischen Töchtern und Müttern. Shire war 7 Jahre alt, als ihre Eltern sich trennten. Damals begann eine Odyssee. Mal wohnte sie mit der Mutter bei Verwandten, mal in Unterkünften für Obdachlose. Die Menschen, denen sie begegnete, waren von Flucht und Gewalterfahrung gezeichnet. Viele hatten, was Psychologen als eine posttraumatische Belastungsstörung bezeichnen. So erschreckend die Geschichten mitunter sind, Warsan Shires Dichtung ist eine Hymne auf die menschliche Widerständigkeit. Poesie erweitert das Dokument, schrieb einst Muriel Rukeyser, die Pionierin der Document Poetry. Und um solche Erweiterung geht es auch in Haus, Feuer, Körper. Shires Gedichte sind unerhört, eindringlich, voller rhetorischem Überschuss. Hier geht es nicht um Einzelgeschichten oder einzelne Erlebnisse, sondern um Erfahrungswelten zwischen Generationen. Sie gibt den Geflohenen ihre Geschichte zurück und damit ein Zuhause in der Sprache. Immer mischen sich die Stimmen und Bilder anderer in ihre Texte hinein. Songs, Gedichtzeilen oder Filmszenen, die sie beeindruckt haben. Der Ton ist meist rau und verzweifelt und gerade dadurch, dass die Dichterin kein Blatt vor den Mund nimmt, entsteht Gemeinschaft. Keine Gemeinschaft der Überzeugungen, sondern eine Gemeinschaft von Erlebtem und Widerfahrenem und von Erinnerungen, die auch ihre Kinder später hören sollen, wie sie sagt. Im angelsächsischen Raum ist Vasan Shaya längst eine Berühmtheit. Angefangen hat alles damit, dass ihr Blog auf großes Interesse stieß. Bald kamen kleine Publikationen und erste Preise hinzu. Auf Deutsch las man vor 2 Jahren erste Texte von ihr in der Anthologie Kontinentaldrift, das schwarze Europa, die im Wunderhorn Verlag erschienen ist. Nun ist in England und Deutschland fast gleichzeitig ihr erster großer und großartiger Gedichtband erschienen. Vasan Shaya denkt in starken körperlichen Bildern. Klang, Rhythmus und andere poetische Mittel verstärken die sinnliche Kraft ihrer Sprache. Direktheit mischt sich mit Pathos. Viele der Titel sind Anrufungen. Segne den Mond, segne die Bulimie, gesegnet sei deine hässliche Tochter oder gesegnet sei diese Schule für Mädchen. Wie eine Schutzformel endet das Buch mit dem Satz: Ehre sei dem, der Allerhöchsten. Wiederholungen und Alliterationen geben den Wörtern zusätzlich Kraft und Gestalt, so etwa die Variation auf den Buchstaben B in dem bereits genannten Gedicht Zuhause.
My beauty is not beauty here. My body is burning with the shame of not belonging. My body is longing.
Beauty, body, burning, belonging, longing. Durch die Wiederholung und Auslassung des Buchstabens B bleibt im Englischen von der ersehnten Zugehörigkeit, dem Belonging, nur das Sehnen, das Longing, übrig. Im Deutschen lautet die Stelle rhythmisch eher schmucklos:
Meine Schönheit ist hier keine Schönheit. Mein Körper brennt vor Scham, nicht dazuzugehören. Mein Körper sehnt sich.
Die Übersetzung transportiert den Inhalt. Dabei liegt gerade in der poetischen Verwandlungskraft die befreiende Dimension von Shayas Dichtung. Im Englisch brennen ihre Verse nach Leben. Doch der deutschen Übersetzung fehlt oft die klangliche Kraft des Originals. Dabei hält unsere Sprache ein so reichhaltiges Werkzeug dafür bereit. Umso hilfreicher, dass der Band zweisprachig ist.
Marie-Louise Knott über Vasan Shaya, Haus, Körper, Feuer, übersetzt von Mona Anissa Eikens, Miriam Nünning und Hans-Jürgen Balmes. Nachwort von Sharon O'Toole. S. Fischer Verlag, 160 Seiten, 24 Euro. Aus Afrika geht es nun ins norddeutsche Tiefland, nach Hollenstedt, an einen Ort, der vor allem Fans des Boxsports bekannt sein dürfte. Denn dort vor den Toren Hamburgs verbrachte der einstige Champion Max Schmeling seinen Lebensabend. Und auch wer ein Faible für das Meer und die Seefahrt hat, kennt Hollenstedt, den Sitz des Ankerherz-Verlages. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder stellt ihn vor.
Das endlose Meer schwappt in einer alten, modern renovierten Scheune im 4000-Seelenort Hollenstedt im Norden Niedersachsens. Ein langer Konferenztisch aus Massivholz, Buchregale an den Scheunenwänden, ein Meer aus Papier.
Wir sehen Bücher vom Meer. In diesem Regal jetzt die Reihe Kleines Buch vom Meer, die Inseln, die Leuchttürme, die Helden. Und das ist ja auch der Schwerpunkt von unserem literarischen Schaffen. Also wir haben einen klaren Fokus auf Geschichten vom Meer.
2007 haben Stefan und Julia Krücken den kleinen Verlag gegründet. Das Paar zog es schon immer zum Meer. Jeder Urlaub führt sie an die Küste oder gleich aufs Wasser. Also machten die Grafikerin Julia Krücken und ihr Mann Stefan ihre Leidenschaft zum Beruf.
Wir suchen Geschichten, die zeitlos sind, romantisch und abenteuerlich, die auch eine Relevanz haben und die ganze Welt, das ganze Weltgeschehen spielt irgendwie mit dem Meer. 90% der Waren kommen übers Meer. Alle großen Themen unserer Zeit, von der Klimakrise, Globalisierung, Migration, haben mit dem Meer zu tun. Also das Meer bietet da reichlich Stoff und es sind halt abenteuerliche, zeitlose Geschichten, die wir suchen und da finden wir die dann. Ne? Das ist so unser Metier, das Meer.
Entstanden ist die Verlagsidee aus einer Mischung aus Trotz und Wagemut. Stefan Krücken hatte seine erste Buchidee etablierten Verlagshäusern angeboten, aber die winkten ab. sahen keinen Markt für die Lebensgeschichten alter, erfahrener Kapitäne, für ihre Erlebnisse auf den 7 Weltmeeren. Also verlegte das Ehepaar Krücken das Buch Orkanfahrt kurzerhand selbst und hatte damit Erfolg. Seine Arbeit als Kriegs- und Krisenreporter gab Stefan Krücken auf.
2010 haben wir gesagt, okay, wir versuchen das jetzt. Wir gehen jetzt all in und das wird schon. Und es wurde ja.
Das Ankerherz schon seit längerer Zeit nicht allein Bücher, sondern auch Pullover, Tassen und Geschirr, Kalender und Füller, immer mit maritimem Einschlag verkauft, verdankt der Verlag der spanischen Illustratorin Dani Garriton. Die hatte ursprünglich für ein Buchcover das freundlich bärtige Gesicht eines Seemanns zugeliefert.
Und dann fanden wir die so toll, haben gedacht, naja, probieren wir doch mal. Und drucken die auf Kapuzenpullover und auf T-Shirts und siehe da, irgendwann verkauften wir mehr Kapuzenpullover als Bücher. Und das ist so ein bisschen die Idee. Als Indie-Verlag muss man sich was überlegen, sonst ist man nicht lange da. Und das ist ja unsere Antwort auf diese Branche und die Strukturen in dieser Branche, um irgendwie klarzukommen und überleben zu können als Indie-Buchverlag.
Und so treffen den Ankerherz-Verlag auch die um bis zu 80% gestiegenen Papierpreise weniger hart als die Konkurrenz. Ein weiteres Standbein des Verlags hat zwar in der Hochzeit der Corona-Pandemie gelitten, aber auch in diesem Segment läuft es inzwischen wieder. Über die Ankerherz-Website lassen sich Schiffsreisen buchen. Zuletzt ging es in Richtung Färöer Inseln und nach Island. Über die Jahre ist eine regelrechte Ankerherz-Familie entstanden, erzählt Stefan Krücken.
Also wer bei uns mit auf eine Reise geht, der steht politisch in der Mitte der Gesellschaft. Maß und Mitte ist ein wichtiges Thema.
Und dafür treten die Ankerherz-Macherinnen und Macher auch so vehement ein, dass sie damit bei Menschen anecken, mit denen sie am liebsten gar nichts zu tun haben würden.
Ich finde, wenn man einen Verlag hat und publizistisch tätig ist und beobachtet, was in diesem Land los ist mit einer AfD und völkischer Bewegung in den Parlamenten und Figuren wie Herrn Höcke, der gerichtsfest ja Faschist genannt werden kann, aber auf unseren Marktplätzen steht, dem Populismus, dem Verdrehen von Fakten, dem Aufhetzen von Menschen, dann würde man sich meiner Ansicht nach mitschuldig machen, wenn man da nicht Widerrede leistet.
Als sich der Kapitän AD Jürgen Schwand, der wohl prominenteste Ankerherz-Autor, mit seinen Texten klar gegen die AfD und den Rechtsradikalismus positionierte, nahmen Rechtsextreme und ihre Sympathisanten den kleinen Verlag und den alten Kapitän ins Visier, schickten Drohbriefe, organisierten einen massiven Shitstorm im Netz. Kapitän und Verlag hielten Kurs. Jürgen Schwands Buch Klare Kante hielt sich monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Gerade herausgekommen ist auch ein neues Buch von Stefan Krücken. Ein Buch für Krisenzeiten mit dem Credo: Wer existenzielle Notlagen auf dem Wasser bewältigt, der kann auch Ratschläge für die derzeitigen Krisen und Stürme, für die Nachbeben der Pandemie, den neuen Ost-West-Konflikt oder den Krieg in der Ukraine geben. In »Das muss das Boot abkönnen« hat Stefan Krücken die Essenz aus 150 Interviews mit Hochseekapitänen zusammengefasst.
Wenn irgendjemand sich mit dem Thema Sturm auskennt, dann ja die.
Das ist beruhigend. Axel Schröder hat uns den Ankerherz Verlag vorgestellt. Damit hatte der Germanist und Komparatist Erich Unglaub nicht gerechnet. Ursprünglich sollte er auf 200 Seiten Berichte von Menschen versammeln, die Rainer Maria Rilke gekannt haben. Am Ende waren aus den 200 Seiten 3 dicke Bände geworden. Erinnerungen an Rainer Maria Rilke. 11 Jahre Arbeit liegen hinter Erich Unglaub und seinem Mitherausgeber Kurdin Ebnetter. Ich habe Erich Unglaub gefragt, ob er überhaupt Herr des immensen Materials zu Rilke geworden ist.
Also wir haben einige Sachen ausgeschlossen. Wir sind davon ausgegangen, wir bringen nur Texte von Leuten, die Rilke persönlich begegnet sind. Das heißt, keine Briefe an Rilke, keine Briefe von Rilke an diese Personen werden berücksichtigt. Und das waren dann meistens Artikel, die in Tageszeitungen zu bestimmten Erinnerungen an Rilke, also Todestagen, Geburtstagen und so weiter, erschienen sind, aber nicht nur, oft auch in Rezensionen, und die aber bibliografisch ganz selten erfasst worden sind und die jetzt sozusagen mit einfachen Suchprogrammen zugänglich waren.
Also da finden sich dann Augenzeugenberichte von den üblichen Verdächtigen, von André Gide, der dann beschreibt, dass Rieke ihn in der Klinik besucht hat. Es gibt aber auch etwas von einer Fürstin Marthe Bibesco, die nur beschreibt, wie sie eine Begegnung mit Rieke hatte und ihm ein Buch von Racine übergeben hat. Es gibt dann viele Namen, also alles, was damals, also auch gerade in der französischen Literaturwelt Rang und Namen hatte, also taucht auf von Gabriel Marcel, Pierre Jean Jouve und. Aber eben auch dann eine Frau wie Clara Maria Fassbinder, eine Aktivistin der internationalen Frauenbewegung. Also man kann durch diese Augenzeugenberichte auch plötzlich Menschen kennenlernen, von denen man vorher eigentlich nie etwas gehört hatte.
Genau, also zum Beispiel diese Clara Fassbinder, Klärchen Fassbinder galt als das rote Klärchen der Friedensbewegung in den 50er Jahren in Deutschland. Die hat 1925 Rilke zufällig in Paris kennengelernt, in einer Gesellschaft. Ja. Das wusste man eigentlich nicht. Und zu einer solchen Frau Fassbinder musste man eigentlich auch recherchieren. Wer war das? Weil die war nirgends kommentiert. Und das war natürlich ein riesiger Aufwand. Wir haben auch kleine Jungs, die Rilke bei einem Badeort gesehen haben, die später darüber berichtet haben, notiert. Und später hat sich herausgestellt, ja, das sind ganz bekannte Lokalpolitiker geworden. Also wir haben nicht nur die üblichen Verdächtigen, sondern auch, soweit es geht, ganz normale Menschen bis hin zu Kutschern und so weiter berücksichtigt.
Was entsteht denn jetzt für ein Bild von der Person Rilke? Also Sie haben dieses ganze Material gesichtet, geordnet. Was ist für Sie für ein Eindruck geblieben nach diesen 11 Jahren Arbeit an diesen drei Bänden?
Ja, also es sind einige Mythen, die hartnäckig da sind, doch ziemlich zerstört. Zum Beispiel sozusagen der Mythos Rilke der Schnorrer, der immer von Leuten Geld verlangte und gut leben wollte. Oder Rilke, der immer in Schlössern gelebt hat, die ihm nicht gehörten. Oder dass er sich von älteren betuchten Damen aushalten hielt. Diese Mythen sind zerstört oder ich würde sagen so weit relativiert worden, dass sie auf ihren realen Kern zurückgegangen sind. Rilke hat zum Beispiel häufig Einladungen angenommen, aber die Eingeladenen wollten von ihm eine Gegenleistung. Und das heißt, er hat aus seinem Leben erzählt. Und das kommt bei diesen Aufzeichnungen jetzt auch heraus. Manche haben sich gleich heimlich oder auf nicht heimlich Notizen gemacht, was Rilke erzählt hat. Und so sind Geschichten von Rilke erstmals überliefert, die er selber nie aufgeschrieben hat. Und das sind ganz interessante Sachen.
Wie haben Sie denn jetzt dieses ganze Material gegliedert oder geordnet? Es sind auch unglaublich viele Fotos, die Sie dort abdrucken. Es gibt einen großen Anhang. Die Texte selber der Augenzeugen, ist das chronologisch angeordnet oder wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, wir haben alles ausgeschlossen, wo Leute über Rilkes Werk groß geschrieben haben. Das ist nicht das Thema, sondern es geht um die Person. Also ein Kriterium war, wie wird Rilke als Person wahrgenommen? Wie sieht er aus? Was hat er an? Wie spricht er? Wie ist die Stimme? Wie verhält er sich in Gesellschaft? Und so weiter. Das waren so wichtige Punkte. Und das heißt, da kommen dann auch von denselben Leuten an verschiedenen Stellen Berichte vor. Und das Hauptkriterium war die Chronologie. Und die Kapitel, das sind glaube ich 14 Kapitel, die richten sich nach Lebensabschnitten bei Rilke. Oft sind die mit Ortsveränderungen verbunden, also dass er von Prag nach München geht zum Studium oder dann nach Berlin oder nach Worpswede. Paris ist zum Beispiel so ein wichtiger Ort. Und zuletzt natürlich dann 1919 in die Schweiz.
Herr Unglaub, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch.
Erich Unglaub und Kurdin Ebneter haben Erinnerungen an Rainer Maria Rilke im Schweizer Nimbus Verlag herausgegeben. 1450 Seiten mit 1100 Illustrationen kosten 98 Euro. Und nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Darin geht es um Toiletten, die, nein, um Mikrofone auf Toiletten, die erkennen, ob Benutzer vielleicht die Cholera haben. Von diesem Mikrofon hier verabschiedet sich vorsichtshalber Carsten Huck.